In unseren bisherigen Leader Talks gab es so viele Highlights, die mich sehr bewegt haben. Diese bereiten wir alle zwei Wochen für Sie auf. Hören Sie rein.
Genau, also du bist eigentlich wie so ein Satellit, der am Planeten vorbeifliegt, ja. Du hast zwar ein bisschen Einfluss auf dessen Schwerkraft, aber du veränderst den Planeten nicht, sondern der Planet kommt so ein bisschen ins Schwingen, ja. Und dann bist du als Berater bzw. als Satellit bist du dann auch mal wieder weg. Ne? Also sowas finde ich wirklich gute Ansätze.
Okay, weil was ich jetzt von Reinhard Sprenger noch mitgenommen habe, die Führung hat immer einen Störungsauftrag. Mhm. Ja, für das System. Ich fand das als Philosophie sehr interessant. Ja.
Es ist ja so, dass eine Organisation als System, ein System neigt immer dazu, sich zu stabilisieren und stabile Muster.
Homöostase.
Stabile Muster abzubilden, einzugehen. So, jetzt musst du dir überlegen, wenn du ein System verändern willst. Also entweder da kommt jetzt ein Berater und gibt Impulse oder eben Führungskraft. Ja, also die Kompetenz, die Metakompetenz der Führungskraft ist es ja, das eigene System so zu irritieren, dass es konstruktiv bleibt, aber gleichzeitig veränderungsfähig. Ja, also deswegen ist es ja auch, das sind immer diese ganzen Diskussionen, Führungskraft, die soll ein Vorbild sein, sie soll visionsmäßig sein, sie soll konfliktfähig sein. Im Grunde ist es alles diese Metakompetenz.
So 17 Metakompetenzen muss eine Führungskraft erfüllen, mindestens, ja.
Ja, genau. Und gut aussehen soll sie auch noch. Und
charismatisch muss auch sein.
Charismatisch, ganz wichtig. Und im Grunde sind diese ganzen Appelle letztendlich münden die meiner Meinung nach in dieser einen Kompetenz. Eine Führungskraft muss das System, das sie beeinflusst, veränderungsfähig halten, aber gleichzeitig konstruktiv. Das ist dieser permanente Schwingungszustand, ne? So quantenphysikmäßig.
Kreative Reibung.
Ja, also Heisenbergsche Unschärferelation, also ein Teilchen kann gleichzeitig an zwei verschiedenen Orten sein. Also eine Führungskraft muss auch immer beide Dinge im Kopf haben, muss eines Teils das System zwar versuchen zu stabilisieren, durch Management und Entscheidungen und blablabla. Aber auf der anderen Seite muss es das System veränderungsfähig halten und immer gewissermaßen konstruktiv irritieren.
Aber bei dieser gesamten Debatte um New Work und Co., ich meine, du bist, glaube ich, einer der Pioniere gewesen, der sich damit wirklich auseinandergesetzt hat und auch das in Einklang, das ursprüngliche Konzept in Einklang mit der Wirtschaft gebracht. Aber Bergmann, glaube ich, ging gar nicht davon aus, dass das alles für die Wirtschaft erfunden sein sollte, sondern das war jetzt auch leicht sozial angehaucht, hatte ich das Gefühl, wenn man das ein bisschen reinschaut. Wie ist deine Einschätzung? Was ist zum Beispiel die wesentliche Aufgabe der Führung?
Die wesentliche Aufgabe der Führung? Mhm. Die eine Aufgabe habe ich ja gerade schon erklärt, dieses Pendeln. Die andere Aufgabe, wenn wir jetzt mal aufs Thema New Work schauen, ist es eigentlich, diese fünf New Work Prinzipien zu verwirklichen. Also, was bedeutet das? Ich habe ja 2019 in der New Work Charta diese fünf New Work Prinzipien vorgestellt. Das ist Freiheit, das ist Selbstverantwortung, das ist sinnvolle Arbeit, das ist Entwicklung und es ist soziale Verantwortung. Mhm. Ja, das bedeutet, eine Führungskraft, wenn es um New Work geht, sollte immer die Frage im Kopf haben, wie kann ich denn die Freiheitsgrade zum Beispiel meines Mitarbeiters konstruktiv vergrößern? Ja, immer diese Frage, ich habe ja selber als Führungskraft jetzt so viel zu tun, wie kann ich denn jetzt delegieren etc.? Ich würde das Ganze ein bisschen erweitern, würde fragen, wie kann ich denn jetzt tatsächlich die Freiheitsgrade konstruktiv erweitern? Die zweite Frage ist, wie kann ich in meinem System, das ich beeinflusse, die Selbstverantwortung fördern? Wir sehen zum Beispiel viele agile Beispiele, die nicht so toll laufen, ich nenne es jetzt mal so, weil man zwar den Prozess versucht zu implantieren, aber vom Mentalen her die Selbstverantwortung gar nicht so wahrnimmt im System. Also dass meinetwegen eine Scrum-Truppe oder ein agiles Team, der zwar jetzt den Beipackzettel hat, wie sie Agilität leben soll, nach Buch, aber im Grunde gar nicht diese Selbstverantwortung im Kopf sich genügend damit auseinandergesetzt hat. Dann als drittes die Frage, wie kann ich sinnvolle Arbeit erweitern? Also weg von den Bullshit-Jobs hin zu den wirklich sinnvollen Aufgaben.
Was sind Bullshit-Jobs?
Bitte?
Was sind die Bullshit-Jobs?
Bullshit-Jobs sind Jobs, die erstens nicht sinnvoll sind für mich, zweitens nicht wirksam für die Gesamtwertschöpfung und drittens, und das ist jetzt ein bisschen, klingt ein bisschen philosophisch, die keine Würde haben. Also ich sage mal so, zu einem Nicht-Bullshit-Job gehört meiner Meinung nach auch, dass er zum Beispiel fair bezahlt wird. Ja. Jetzt macht zum Beispiel Pflege ist kein Bullshit-Job. Aber wenn ich sage, sie ist sehr sinnvoll, sie ist sehr wirksam, aber ich hätte gerne auch, dass die Pflege etwas mehr Würde bekommt, indem man diese Leute respektvoll behandelt und indem man sie anständig bezahlt.
So. Das heißt, nicht nur applaudiert in der Covid-Phase, sondern tatsächlich auch würdig bezahlt. Ja.
Das gehört dazu. Und da sind wir wieder beim Thema New Work, denn ich bleibe jetzt bei diesem konkreten Beispiel. Viele Pflegeeinrichtungen, Krankenhäuser etc. sind ja inzwischen privat finanziert. Und da wird halt natürlich auch in gewissem Umfang Geld rausgezogen. Und New Work würde jetzt die Frage stellen, was macht man denn mit dem Gewinn? Gibt es ein zu viel an Gewinn? Ja? Oder müssen wir uns vielleicht sogar eine neue Rechtsform ausdenken, wie eine gemeinnützige GmbH, die dann ein anderes Verhältnis entwickelt zum Thema Gewinn und zum Thema Reinvestition? Also das sind tatsächlich schon so ein bisschen die größeren Fragen, die New Work auch stellen will.
Aber wenn ich jetzt New Work, die Button bei LinkedIn anschaue, die sind ja für mich fast schon ideologisch geführt und nicht mehr rational. Was ist zum Beispiel das Thema Purpose? Das ist ja, was bei New Work ganz oben häufig steht, sehr nebulös ist und für mich inzwischen sowas von, sagen wir, generisch. Das, was man dann die Frage stellt, geht es um eine Kirche und ein Non-Profit-Organisation oder tatsächlich um einen Automobilkonzern? Ja. Wo siehst du da die Differenzen?
Also ich muss zunächst mal feststellen, dass Organisationen, die einen offensichtlichen Zweck erfüllen, keine Purpose-Initiativen entwickeln. Feuerwehr, Schule, Medizin, Polizei, also alle Berufszweige, die offensichtlich einen Zweck erfüllen, die sparen sich diese Purpose-Initiativen. Was heißt das im Umkehrschluss? Ein Unternehmen, sagen wir es mal Mercedes oder Schraubenhersteller oder keine Ahnung, die versuchen jetzt praktisch mit diesem Purpose eine Geschichte zu entwickeln. Wer sind wir? Was tun wir? Um sozusagen die Mitarbeiter dann zum Teil dieser Geschichte zu machen. Es ist so eine Art Identifikationsangebot an die Mitarbeiter. Also eine neben Gehalt, Verantwortung, schöne Kollegen, was auch immer, ist es sozusagen ein weiteres Angebot von Unternehmen an die Mitarbeiter. Guck mal, daran kannst du andocken. Das ist eine Art von Identifikation oder eine Art von Reward, die wir dir bieten. Ich glaube auch, und das ist Teil 2, warum Unternehmen das entwickeln. Teil 2 ist, dass wir Menschen haben einen Hang zur Transzendenz. Wir möchten Teil sein von etwas Größerem. Früher haben das die Kirchen erledigt, also da ging man in die Kirche und man war in unseren Breiten war man Christ, ja, evangelisch, katholisch, egal, dann gab es noch ein paar Buddhisten etc. So, aber dieses
Zugehörigkeitsgefühl zu was Größerem sozusagen.
Ja. Genau, aber dieses religiöse Angebot hat sich jetzt in Deutschland durch die
Säkularisierung
Glaubwürdigkeitsverlust ein bisschen erledigt. Aber die Menschen möchten mit ihrem Zugehörigkeitsgefühl irgendwo hin. So. Und jetzt kommt die Wirtschaft und macht ihnen ein Angebot, du kannst Teil unserer Gruppe sein, ja? Du kommst unter unser Kirchendach des Purpose, um das mal ein bisschen provokant auszudrücken.
Wir nehmen dich in unsere Sekte auf, ja, sozusagen.
Ja, Sekte ist ein bisschen zu hart, finde ich.
Ich weiß.
Nee, aber es gibt ja, also
viele Parallelen, bin ich mir ziemlich sicher.
Ja. Also in Amerika, die sind ja noch viel härter drauf, ne? Also die entwickeln ja teilweise Firmenhymnen und morgens stehst du da und singst die Firmenhymne. Also da ist es natürlich schon krasser. Aber wir in Deutschland, wir sind eher so ein bisschen laid back, ach komm, ein bisschen rationaler. Aber auch wir haben dieses Bedürfnis, irgendwo zuzugehören. Und als Nebenbemerkung noch, neben diesen ganzen Purpose-Initiativen, alles, was wir gerade so sehen in der gesellschaftlichen Diskussion, dieses Phänomen oder dieses Schlagwort von Wokeness, Cancel Culture, Gender-Debatte, all das sind ja Gruppendiskussionen. Zu welcher Gruppe gehöre ich? Wie identifiziere ich mich? Im Grunde ist die Purpose-Diskussion die gleiche Diskussion, aber im wirtschaftlichen Sektor.
Okay, das ist aber ganz, ganz schwierig, glaube ich, zu unterscheiden, weil bei Wokeness und Co. geht es um Ideologien. Aber eine Ideologie eines Unternehmens ist eigentlich nicht Ideologie der Wokeness oder des höheren Zweckes, sondern einfach einen Mehrwert für den Kunden zu erzeugen. Da Sie diese Impulse bis zum Ende gehört haben, kann ich Ihnen auch den gesamten Leader Talk empfehlen. Den direkten Link dazu finden Sie in den Shownotes. Folgen Sie uns gerne, damit Sie auch in Zukunft keine Impulse verpassen. Ich freue mich sehr, dass Sie auch diese Folge bis zum Ende gehört haben. Wir investieren viele Ressourcen und Leidenschaft, um diesen Podcast möglich zu machen. Sie würden uns sehr helfen, wenn Sie dem Podcast folgen und vielleicht auch bewerten würden. Ich danke Ihnen im Voraus. Ich freue mich auf unser Wiederhören.